So, wir sind bei einem ganz berühmten Psalm angekommen. Das Lied habe ich leider nicht in dem Gesangbuch gehabt und ich habe vergessen, es vorher rauszukopieren, sonst hätten wir davon heute gesungen. Ihr werdet es wahrscheinlich rausfinden, wenn ihr eine Lutherbibel habt und Psalm 46 aufschlagt und dann die Überschrift lest. Weil ansonsten findet ihr auch ganz schnell heraus, welches Lied ich hätte singen können. Und dann hätte man sich darüber streiten können, ob die ältere oder jüngere Melodie. Genau. Das Schöne ist ja, also, geht ja gar nicht von dem Text jetzt her, aber die letzte Strophe ist ja, das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Das heißt nicht, dass man nicht für das Wort danken soll, sondern das ist altes Deutsch oder gewissermaßen Abkürzung in der Dichtung, macht man ja häufig auch heute auch noch so. Man soll keinen Gedanken dazu haben. Also, das Wort sagt das und dann sage ich nicht, ah ja, das müsste wahrscheinlich das und das bedeuten, weil das nicht für mich Sinn ergibt in dem Sinne. Also, weil ja Luther halt zum Beispiel damit zu kämpfen hatte, dass er gesagt hat, nee, wir sind ja gerettet aus Glauben. Und dann hat die katholische Kirche dagegen gehalten. Und deswegen, also, das war eine der Sachen, wo er das dann. Gegenüber den Reformierten gab es auch Sachen, bei denen er gesagt hat, nee, das Wort sagt das und darüber gehe ich nicht hinaus. So. Gehen wir jetzt aber in den biblischen Text. Also, Vers 1 heißt, ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Also, die Söhne Korach habe ich schon mehrfach erwähnt, also diejenigen, die sich halt nicht der Rebellion ihres Vaters angeschlossen haben und denen Gott gesagt hat, ja, und darum dürft ihr auch weiter mir dienen und müsst nicht verloren gehen. Oder nicht verloren gehen in dem Sinne, dass ihr halt nicht ins verheißene Land hineinkommt. Vorsingen ist ja auch immer wieder nicht verkehrt, weil man sich Texte viel besser merken kann, wenn man die Melodie dazu kann. Oder sich selber eine Melodie dazu erdichtet. Nach der Weise Jungfrauen, also das hatten wir beim letzten Mal auch schon, dass, also nicht die Jungfrauen, da waren es die Lilien, aber dass Luther das Gleiche gemacht hat, wie halt hier auch, David oder auch Korach hat sich einfach mal eine altbekannte Melodie genommen und darauf gedichtet. Also Luther, also bei Luther weiß ich auf alle Fälle, vom Himmel hoch, da komme ich her. Es gab auf alle Fälle etliche Lieder, bei denen er gesagt hat, ich dichte da jetzt keine eigene Melodie, sondern ich schreibe einfach nur einen Text. Und darum haben wir die Melodie heute noch, aber nicht mehr den Originaltext. Das Wort Jungfrauen ist noch einmal ganz interessant. Es steht hier Alamot. Sagt euch natürlich sofort was, dass es nicht Betulot ist. Nein, also bei diesem Wort Alma oder Alma, da gibt es in Jesaja 7 einen großen Streit darüber, weil da Jesaja nämlich dann in Vers 14 sagt, wie die Jungfrau wird schwanger werden. Und natürlich, alle, die intellektuell irgendwas drauf haben oder halt wenigstens nicht glauben wollen, dass Jesus tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde, die sagen dann, halt, Moment, das richtige Wort für Jungfrau ist Betula. Alma ist nur eine junge Frau. Gibt sogar ganz frühe Geschichten von Juden, die gegen Christen argumentieren, dass sie das sagen. Und das Schöne ist, da kann man den Juden aber selber sagen, ja, Moment mal, aber in anderen Texten, da sagt ihr ganz eindeutig, das muss eine Jungfrau sein, zum Beispiel auch hier oder in Sprüchen und was auch immer. Das Wort Alma heißt tatsächlich erstmal, wenn man so will, junge Frau. Aber es ist die junge Frau, die im heiratsfähigen Alter ist. Ein arabisches Wort, das ähnlich heißt, hat auch noch diesen Anklang. Die sehnt sich nach der Heirat. Und weil das in den orientalischen Gegenden so Brauch war, ist die unverheiratete junge Frau definitiv eine Jungfrau. Also von dem her, wenn ihr das, es dauert ja noch ein bisschen bis Weihnachten wieder, aber wenn ihr das mal hört, und dann auch in manchen Bibelübersetzungen, dann, wo es dann extra junge Frau steht oder was auch immer, könnt ihr direkt sagen, halt, stopp. Hieß es zwar theoretisch junge Frau, aber eben weil sie unverheiratet ist, ist es definitiv eine junge Frau. Und übrigens, Matthäus, der gibt es dann ja auf Griechisch wieder mit dem Wort Parthenos. Und Parthenos geht definitiv nicht übersetzt, zu übersetzen als junge Frau, das ist definitiv die Jungfrau. Genau, also, und Bithula kann auch eine uralte Jungfer sein. Deswegen ist das hier auch nochmal, also das Wort ist halt an beiden Punkten wichtig. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Text zu tun, aber ich wollte das Wort schon einfach mal nutzen, weil es hier steht. Vers 2, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Das Wort für Zuversicht kann auch Zuflucht heißen. Also Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Das ist erstmal schon, das zu bekennen ist schon mal nicht verkehrt, wenn man das auch wirklich lebt. Weil ich habe ja keine Ahnung, wie das in eurem Leben ist, aber bei manchen Problemen, die dann in der Welt passieren oder im eigenen Leben, da flüchtet man sich doch nicht zuerst zu Gott. Weil man dann sagt, zum Beispiel, ja, wenn jetzt die Wirtschaft irgendwie den Bach untergeht, ich habe ja zum Glück genug Anlagen, ja, da und dort und so weiter. Was ja auch von der weltlichen Weisheit her nicht verkehrt ist. Aber sobald ich mich daran hänge, ist dann das Geld meine Zuflucht. Oder auch andersrum, wenn ich sage, aber ich habe doch gar keine Rücklagen, dann ist das auch meine Zuflucht, selbst wenn ich keine habe. Und dann zu sagen, nein, Gott ist meine Zuflucht. Mein Gott wird all eure Mangel aushelfen durch seinen Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Er ist der, der versorgt. Ob er das durch die Mittel der Welt macht oder auf andere Art und Weise, das ist dann ihm überlassen. Aber da ist dann wirklich zu sagen, okay, ich nehme bei Gott Zuflucht, ganz gleich, was mein Problem ist. Und das ist manchmal sehr schwierig. Also es ist einfach zu erkennen, wohin ich halt fliehen möchte. Aber schwierig dann sich zu sagen, nein, ich fliehe jetzt doch zu Gott damit. Und dann sich vor allem noch zu sagen, so eine Zuflucht ist ja der Ort, an dem einem nichts passieren kann. Und dann sieht man die, also ne, wie in der Arche. Noah und seine Familie konnten theoretisch von irgendwie halt die Wassermassen auf sich zuströmen sehen oder halt das Wasser steigen sehen und alles Mögliche. Also je nachdem, wie das halt dann auf sie direkt zugekommen ist. Und hätten sich komplett darüber aufregen können. Aber sie wussten, nee, wir sind hier in der Arche sicher. Da kann das um uns herum noch so aussehen und trotzdem sind wir drinnen sicher. Oder beim Passafest, beim allerersten. Da gibt es eine richtig schöne Predigt von David Wilkerson. Weiß ich nicht, das Kreuz in die Messerhelden. Das Buch oder den Film lohnt sich. Und der hatte eine Predigt gehalten, dann über Passafest. Und dann eine Familie sitzt da und der Sohn fragt den Vater, sind wir sicher? Und der Vater sagt, kein Problem, wir haben das Blut des Lammes an der Tür, alles in Ordnung. Andere Familie direkt nebenan, gewissermaßen, der Junge fragt auch dieselbe Frage, sind wir denn sicher? Und der Vater, ich weiß es nicht, wir haben das Blut angebracht, aber also wirklich, ich habe keine Ahnung und alles kauert. Wer von beiden ist sicherer? Beide sind genau gleich sicher. Warum? Weil sie das Blut des Lammes eingebracht haben. Und also an manchen Punkten ist es schon wichtig, dass ich mir sicher sein kann, ich habe das Blut angebracht, weil ich sonst rauslaufe und in Panik gerate. Aber solange ich drin bleibe, dann bin ich sicher, selbst wenn ich mir nicht immer sicher bin. Und das ist das Schöne dabei. Also ist uns Zuflucht und Stärke. Stärke tatsächlich auch in dem Sinne, dass ich plötzlich Dinge kann, die ich sonst nicht für möglich gehalten habe. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich finde das sehr schön. In der King James Übersetzung wird das dann übersetzt mit a very present help. Also in Deutschland übersetzt eine sehr gegenwärtige Hilfe. Weil das ja auch wieder so eine Sache ist. Mache ich mir das wirklich bewusst, dass Gott bei mir ist? Also wenn er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Übrigens, der das gesagt hat, ist der Immanuel, der von der Jungfrau geboren wurde. Da kommt dann doch wieder der Haken von den Jungfrauen ganz am Anfang. Das passt jetzt schon nochmal. Aber glaube ich wirklich, dass Gott bei mir ist? Und wenn ich das glaube, glaube ich auch wirklich, dass er dann nicht nur fähig ist, sondern auch willens ist, mir zu helfen. Weil, dass er fähig ist, ist ja schon irgendwie noch möglich, aber glaube ich, dass er willens ist. Solange ich nämlich nicht beim Letzten angekommen bin, da habe ich ein großes Problem. Also, ne, das Kind ruft Papa Hilfe und das Kind weiß, Papa will mir helfen. Und wir machen das gewissermaßen so, hey, Jesus, hilf mir, aber nee, eigentlich, nee, ich glaube gar nicht, dass du mir helfen willst. Und dann versuchen wir uns eine andere Hilfe zu suchen. So wie die, also wenn wir dieses Beispiel von David Wilkerson nehmen, dass der zweite Vater sich gesagt hätte, nee, lass uns lieber was anderes versuchen. Lass uns jetzt schnell noch versuchen, aus Ägypten rauszulaufen, während der Todesengel durchläuft. Und dann hätte er seinen Sohn auf alle Fälle verloren. Also eine sehr präsente, eine sehr gegenwärtige Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Also da getroffen ist tatsächlich so wie die Arche, die getroffen wurde von den Wassern der Sintflut. Eine Not kann uns treffen. Aber wenn ich mich in Gott geflüchtet habe, dann ist er davon getroffen worden. Und vielleicht wisst ihr das ja selber, wenn man von etwas getroffen wird, dann schlägt man zurück. Und wenn ich aber in dem bin, der viel stärker ist, dann schlägt der zurück. Und der kann gewaltiger zuschlagen. Also Gott ist unsere Zuversicht oder Zuflucht und Stärke, eine Hilfe oder sehr gegenwärtige Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Also, ihr kennt ja die Faustregel von mir schon, weil immer ihr das Wort darum seht, haltet kurz in und seht, wieso es darum steht. Nämlich Vers davor. Also, bloß, dass man sich den nochmal bewusst macht. Darum fürchten wir uns nicht. Furcht ist ja das Gegenteil von Glauben. Oder anders gesagt, Furcht ist das Richtung Teufel, was der Glaube Richtung Gott ist. Also, ich glaube, dass Gott mir helfen will, also greife ich seine Hand und habe die Hilfe parat. Furcht ist, ich glaube, dass mir irgendetwas Schlimmes passieren muss, darum greife ich plötzlich nach dem Teufel und habe dann auf einmal das, was nachdem ich mich gefürchtet habe, parat. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Und darum heißt es dann ja auch so oft in der Bibel, fürchte dich nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns nicht sorgen, weil Sorgen ist das Pendant zu Hoffnung machen. Hoffnung machen heißt, ich male mir das Gute aus, was Gottes Hilfe bedeutet. Sorgen heißt, ich male mir das Schlimme aus, was mir passieren könnte. Und dann komme ich bei der Hoffnung zum Glauben, dass ich zugreifen kann. Der Glaube ist ja die Substanz des Gehofften, Hebräer 11, 1. Und Furcht ist sozusagen die Substanz des Gesorgten. Und darum fürchten wir uns nicht. Darum kommt so oft das Wort fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht in der Bibel vor. Weil Gott ganz klar weiß, wenn du dich fürchtest, dann hast du nicht die Möglichkeit, nach dem zu greifen, was ich dir geben will. Und du begibst dich raus aus dem Schutz, den ich dir geben will. Wenn du dich fürchtest, läufst du weg, und zwar weg von mir, obwohl du eigentlich zu mir flüchten solltest. Aber zu mir flüchtest du nur, wenn du nicht Angst hast. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterging und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn gleich das Meer wütete und wallte von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Das ist so richtig schön Erdbebenstimmung. Ich habe noch nie ein Erdbeben mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Also ich weiß von Leuten, die haben Erdbeben mitbekommen und die haben dann gesagt, das Wichtigste, was du tun musst, ist dann, also vor allem, wenn du draußen bist, also, ne, also entweder man hat irgendwo Schutz, aber wenn du draußen bist, du musst nach oben gucken. Weil oben der Himmel, also gerade auch nachts die Sterne, das ist das, was sich nicht bewegt. Dahin gucken. Auch weil alles um dich herum wackelt und so weiter. Und dann zu wissen, nein, ich gucke auf den, der sich nicht verändert, der fest ist. Und das Problem ist halt dann auch wirklich alles Mögliche, was dann da passiert. Also Jesus sagt ja in Markus 13, das ist die sogenannte Endzeitrede, gibt es ja in Lukas und Matthäus auch. Und er sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei oder Kriegsgerüchten. Also das eine ist wirklich, man hört von richtigen Kriegen und das andere ist immer so, oh, da soll ein Krieg sein oder da droht ein Krieg oder was auch immer. Oder ob jetzt dieser oder jener Krieg jetzt dann doch der dritte Weltkrieg wird und alles Mögliche. Und Jesus sagt, und wenn ihr davon hört, dann fürchtet euch nicht. Machen wir aber doch oft, dass wir dann sagen, oh, was soll denn das jetzt? Vor allem, weil wir gerade in dieser globalen Welt halt merken, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt. Aber das hatte ich beim letzten Mal auch kurz gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei welchem Vers. Aber war relativ gegen Ende. Nee, war beim vorletzten Mal. Dass ich das hab, ich kann, ich weiß, auch wenn jetzt plötzlich halt durch die Wirtschaft irgendwie das Geld knapper wird oder was auch immer, habe ich als Kind des Königreiches diese Verheißung aus Sprüche 6, dass wer einen Dieb erwischt, dass er von dem die siebenfache Erstattung bekommen darf. Und da der Teufel ja die Welt irgendwie doch noch dominiert, klaut er mir das Geld und ich darf dann mich freuen darüber, dass er mir das Zeug stiehlt, weil ich ihn dabei erwischt habe, und im Namen Jesu darf ich dann siebenfache Erstattung einfordern. Ganz nettes Konzept. Man muss bloß dranbleiben. Wie bei all diesen anderen Sachen auch. Zu sagen, nein, ich bleibe jetzt dran und ich fordere die siebenfache Erstattung ein. Wie auch immer die dann aussehen mag. Weil manchmal ist die siebenfache Erstattung dann in Qualität, manchmal in Quantität, manchmal sogar beides. Also jetzt all das wütet und wallt, ne? Also ganz gleich, was es jetzt ist. Übrigens noch ganz kurz, das Meer ist auch ein Bild für das Völkermeer im Alten Testament. Und dann im Neuen Testament, gerade da, wo es um Israel wieder geht. Also große Wasser und gerade das Meer spricht von den Heiden, die um Israel herum sind und die dann halt auch an Israel heran wollen. Und dann heißt es in Vers 5, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Finde ich erstmal schön, sie soll nicht fein lustig werden, sie soll fein lustig bleiben. Gott geht davon aus, dass wir eigentlich schon unsere Lust an ihm haben. Also Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Oder von das jetzt von letzter Woche, 45, 11, höre Tochter, sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Also dieses Bild, wir als Braut Christi, die uns komplett auf unseren Bräutigam konzentrieren sollen. Da ist es völlig wurscht, was draußen außerhalb des Palastes passiert. Er ist der König und er kümmert sich drum. Da muss ich als die Königin nicht kreischen, sondern ich weiß ja, mein himmlischer Bräutigam kümmert sich ja drum. Und genau das Gleiche ist auch hier. Die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben. Es gab ja diverse Geschichten, in denen Jerusalem belagert wurde, aber wo sie sich auf Gott wirklich verlassen haben, und zwar auf Gott. Also später bei Jeremia verlassen sich darauf, hier ist das Herrn Tempel. Verlassen sich aber nicht auf den Gott, dem der Tempel gehört. Aber bei Hiskia zum Beispiel, der weiß, nee, Gott ist ja bei uns, das sagt er auch ganz eindeutig, also 2. Chronik 32, 7 und 8, bei ihnen ist ein fleischender Arm. Auf unserer Seite aber ist der Herr, unser Gott, der uns hilft. Also der fleischende Arm, also die Macht des Fleisches, die Macht dieser Welt, aber auf unserer Seite ist Gott und seine Macht ist viel größer. Und dann konnte, also auch wenn die Feinde von draußen gespottet haben und gesagt haben, kümmert euch nicht um das, was Hiskia sagt, kommt lieber raus zu uns und alles, haben sie drinnen sich doch gewissermaßen wohlfühlen können, weil sie gesagt haben, nee, wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist und er hilft uns. Keine Ahnung wie. Und da hat es ja letztlich so gemacht, dass ein Engel gekommen ist, der Engel des Herrn, vielleicht Jesus selber, und hat das ganze Heer niedergemetzelt. So. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Und jetzt nehme ich das, was hier, also in der Lutherbibel ist so eine Anmerkung, Luther übersetzte wörtlicher, das nehme ich jetzt tatsächlich auch. Der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Also, da ist ein Strom aus der Stadt. Man kann zum einen das auf die Zeit von Hiskia nehmen. Der hat ja die Gichon-Quelle, die außerhalb von Jerusalem war, hat er gewissermaßen von außen verbuddeln lassen und hat sie nach innen gelegt. Das ist der berühmte Hiskia-Tunnel, den man auch gefunden hat und alles Mögliche. Also, dass er die Wasserquelle hinein in die Stadt gebracht hat. Das kann man schon einmal aus diesem Strom sehen. Die Feinde draußen haben das Wasser nicht, aber die Stadt drinnen hat genug Wasser. Und Vorräte auch, aber Wasser ist ja noch mal viel wichtiger, gerade im Orient. Auf alle Fälle, die wussten, wir haben genug. Und die heiligen Wohnungen des Höchsten, das ist das im Tempel. Also da, wo die Priester dann drin schlafen konnten, wenn sie ihren Dienst im Tempel hatten. Also, aber auch tatsächlich sonst die Wohnungen in der Stadt. Alle, die in Jerusalem gewohnt haben, haben gewusst, wir können uns daran erfreuen. Und dann, also der Fluss, der in die Stadt hineinfließt, und dann ein prophetisches Bild, Hesekiel 47. Er sieht den neuen Tempel und sieht dort einen Strom entspringen am Altar. Also eine Quelle kommt, fließt weg vom Altar, und je weiter das wegfließt, desto tiefer wird das Wasser. Wo man ja, ne, von der menschlichen Logik her wäre es ja eigentlich, ne, vielleicht verläuft es sich irgendwann im Sand, aber es, oder bleibt zumindest gleich schmal. Aber nein, das, was vom Heiligtum ausgeht, dieser Strom, der wird größer. Erst kann man bis zu den Knöcheln rein, dann bis zu den Knien, dann bis zur Hüfte, und schließlich muss man schwimmen. Also auch wunderbare Bildsprache da drin. Henning, da bist du jetzt mal beauftragt. Ich hab 2020 über den Text gepredigt. Und kannst ja mal im Archiv gucken, ob du das nochmal findest. Der Strom aus dem Tempel, irgendwie so habe ich es genannt, war dann im Sommer 2020. Guck einfach mal. Und Jesus greift das Bild dann übrigens nochmal auf in Johannes 7. Es wird das Laubhüttenfest gefeiert. Man hat so einen Brauch gehabt. Man hat jeden Tag Wasser verschüttet dort am Tempel, um auch auf dieses Wort auszugehen, und dann ein Vers aus Jesaja: Er wird mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und am achten Tag hat man das nur symbolisch gemacht. Und dann hat Israel in der Stille gebetet, dass Gott den Heiligen Geist schenken möge. Warum? Weil sie gewusst haben, wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht weitergehen. Und sie wussten, nachdem Haggai, Zacharia und Maleachi gestorben sind, haben wir den Heiligen Geist nicht mehr gehabt. Darum war ja Johannes der Täufer so besonders, und dann Jesus auch. Und dann sind sie mitten in dieser Stille. Und plötzlich ruft Jesus aus: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also, Jesus sagt: Wer von mir trinkt, und tatsächlich reicht ein Schluck wird bei dir plötzlich zu einem Strom lebendigen Wassers. Ich habe am Sonntag in Mühlacker gepredigt: Ich glaube nur, was ich sähe. Also dann für jeden ein Weizenkorn mit. Ein Weizenkorn macht einen allein nicht satt. Das muss man in die Erde pflanzen, und dann wächst es. Und das Schöne ist, im Reich Gottes wird so ein Same, den man einpflanzt, wesentlich schneller, der kann wesentlich schneller wachsen, je näher man an Gott dran ist. Und so ist das auch mit diesem Strom. Ich trinke einen Schluck des Wassers. Also, nehme ein Wort Gottes, das ich in der Bibel lese, das ich in der Predigt höre, und kann das weitergeben. Und dadurch wird das mehr und mehr, an je mehr Leute ich das weitergebe. Und auch, dass ich tatsächlich Dinge tun kann, also wie den Kranken zum Beispiel die Hände auflegen. Dadurch bin ich dann ein Kanal. Also, dass ich dann halt wirklich auch sage: Okay, jetzt soll der Heilige Geist dahin fließen. Im sogenannten nizänischen Glaubensbekenntnis bekennen wir glauben an den Heiligen Geist, der Gott ist und lebendig macht. Und dieses Wort für lebendig machen kann auch bedeuten, der wieder neues Leben schenkt, und zwar in dem Sinne auch, der gesund macht. Und dann eben auch das Krankengebet, auch mit dem Salben, hat ja auch mit dem Heiligen Geist zu tun, das Salböl, all das gehört dazu. Diesen Strom, den ich durch diesen einen Schluck des Wassers schon habe, diesen Strom weiterzugeben und das Leben Gottes weiterzugeben. Denn das Schöne ist, bei diesem Strom, der bei Hesekiel aus dem Tempel fließt, der fließt am Ende ins Tote Meer, und das Tote Meer wird wieder lebendig. Also der Ort, der seit der Zerstörung Sodom und Gomorras spätestens tot ist, der wird richtig lebendig. Also das ist dieser Strom, der die Stadt erfreut. Und wenn der die Stadt schon erfreut, darf der Rest auch erfreut werden, wenn wir wieder rausgehen aus der Stadt und den Leuten davon erzählen. Gott ist bei ihr drinnen, das ist die Stadt. Darum wird sie fest bleiben. Fest bleiben ist ja nicht verkehrt, ne? Also erstmal, Gott ist bei ihr drinnen. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 4 heißt es: Größer ist der, der in uns ist, als der in der Welt ist. Muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, gerade wenn der Teufel von außen angreift. Und dann zu sagen: Nein, der in mir ist größer als der in der Welt ist. Das heißt, ich habe eigentlich die viel stärkere Macht in mir. und das Festbleiben. Also bei mir auf der Arbeit, das ist ja halt auch angegliedert in die Diakonie, darum auch in die evangelische Kirche, darum haben wir jetzt bei uns vorne stehen mit diesen 7 Wochen ohne, das ist ja immer diese Aktion der evangelischen Kirche. Und man verzichtet immer auf irgendwas Symbolisches. Und dieses Mal ist es 7 Wochen gegen Härte. Oder 7 Wochen ohne Härte.
Was 7 Wochen ohne?
Ohne Härte.
Härte?
Genau, Härte, hart. Oh. Hart gegen weich.
Gut.
Aber es gibt ein gewisses Hartbleiben, das wichtig ist. Also hier zum Beispiel, sie wird festbleiben. Es gibt die Härte, die wichtig ist. Also natürlich gibt es diese kalte Härte und die herzlose Härte und alles. Die darf man auch gerne weich werden lassen durch Gottes Liebe und so weiter. Also wie Wachs weich wird in der Liebe. Aber ich darf auch sagen, nee, und ich bin aber auch wie ein Ei, das durch Gottes Wärme hart wird gegenüber dem, was mir der Teufel tun will. Denn ein hart gekochtes Ei kann runterfallen und die Schale geht vielleicht kaputt, aber es hinterlässt längst kein solches Chaos wie ein rohes Ei. Und das ist das Festbleiben. Haben wir auch in anderen Psalmen schon gehabt. Psalm 16 war es, glaube ich, zum Beispiel, dass der fest bleibt, der sich auf Gott verlässt. Warum? Weil Gott fest ist, sein Wort ist fest, also der feste Grund, auf den ich dann baue. Und darum bleibe auch ich fest, wenn ich mich an ihn halte. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der frühe Morgen ist tatsächlich in der Bibel auch ganz oft ein Bild für Gottes Hilfe. Also gibt ja den Vers, den hatten wir auch schon, das zu weinen währt durch die Nacht, aber am Morgen ist Freude. Ich kann den Vers tatsächlich besser auf Englisch. Es gibt so viele Verse, die ich besser auf Englisch kann, dadurch, dass ich so viele Bibelarbeit auf Englisch gehört habe. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Also eben nachts die Tränen, aber am Morgen kommt wieder Freude. Warum? Also ne, nachts die Dunkelheit der Welt, aber morgens kommt das Licht der Sonne Gottes hier wieder hinein. Und eben so viele Möglichkeiten, bei denen das passiert. Ein ganz berühmtes Beispiel wäre jetzt wieder bei Hiskia. Der ja von Jesaja die Verheißung bekommt, also ich kann das Wort nicht mehr ganz genau, wie Jesaja es gesagt hat, aber du verlässt dich auf Gott, es wird gut. Und in der Nacht, beziehungsweise am frühen Morgen, kommt der Engel des Herrn und schlägt das assyrische Heer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob alle sterben, aber zumindest eine riesige Menge an Menschen. Sodass sie da auf alle Fälle merken, oh, früh am Morgen, dass die Stadt, die eingeschlossen ist von den Feinden, plötzlich merkt, nee, wir haben ja Gott auf unserer Seite und er hilft uns, früh am Morgen. Also wirklich so, die Sonne geht auf und die Hilfe kommt. Oder, auch noch eine Stadt, in 2. Könige 6. Der Prophet Elisa. Der hat ja dem König von Israel immer wieder gesagt, du, pass auf, die Aramäer lauern da auf, lauern dort auf, lauern dort auf. Und der König der Aramäer will erstmal alle seine Leute quasi hinrichten, weil er sagt, einer von euch ist ein Spion. Und einer von den Männern sagt dann, nein, der Prophet Elisa, der sagt dem König, was du in deinem Schlafgemach redest. Der König von Aram findet raus, wo Elisa ist, nämlich in der Stadt Dothan, und lässt die Stadt umstellen. Der Diener kommt morgens raus, ich stelle mir das so richtig schön vor, etwa Kriegsmorgenstimmung. Er geht auf die Mauer und plötzlich, er sieht die ganze Stadt umringt von den Armeen der Aramäer. Er gerät in Panik, also tatsächlich nicht dieses, darum fürchten wir uns nicht, er gerät in Panik. Elisa aber gerät nicht in Panik. Der sagt dann, fürchte dich nicht, auf unserer Seite sind mehr als auf ihrer Seite. Und mitunter sieht Elisa es gar nicht selber, er weiß es einfach und er betet dann aber, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, und plötzlich sieht der Diener Elisas, wie um das Heer der Aramäer herum eine viel größere Macht aus feurigen Kutschen ist, feurige Streitwagen. Hilfe früh am Morgen. die Hilfe, die eigentlich sogar schon da ist. Also, dass die Aramäer sind hingezogen und die, die himmlischen Heerscharen standen schon drumherum. Aber das konnte man halt so nicht sehen. Die einzige Möglichkeit, wie ich es in gewisser Weise sehen kann, ist, wenn ich mich darauf verlasse, dass Gott es tut. Jesus sagt zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sagen so oft, es ist ja wichtig, dass ich glaube, ohne zu sehen. Das ist ja auch wichtig. Jesus setzt aber danach halt wirklich diesen einen drauf und sagt, es ist aber genauso wichtig, wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Also wirklich, das ist nicht einfach nur dieses, ich glaube bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Oder halt irgendwann mal, also, wenn Jesus wiederkommt. Nein, auch in dieser Welt gilt es, wenn du glaubst, dann wirst du auch sehen. Ganz, ganz wichtige Zusage, die gerne in frommen Kreisen unter den Teppich gekehrt wird, aber wirklich zu sagen, nein, Gott hat ja seine Hilfe verheißen und diese Hilfe, die werde ich auch sehen. Warum? Weil ich daran glaube, dass er mir hilft. Dann ist halt dieser Kampf halt zwischendurch, ne, also wie auch Hiskia eigentlich schon den Sieg in der Tasche hat, als er gesagt hat, auf unserer Seite ist der Herr, dann kam aber der Rabschake und hat ihm gesagt, haha, was bringst du dir eigentlich? Er hat nochmal das Wort von Jesaja bekommen und dann war der Sieg tatsächlich am nächsten Morgen da. So, noch ein wichtiger Sieg am frühen Morgen für eine Stadt. Und zwar ein Sieg, der überhaupt nicht so aussah, nämlich am Ostermorgen. Da hat Gott der Stadt geholfen, obwohl sie sich überhaupt nicht auf ihn verlassen hat, obwohl sie ihn komplett abgelehnt hat. Die Bevölkerung von Jerusalem, die am Palmsonntag noch laut gerufen haben, Hosianna, dem Sohn Davids, haben dann am Freitag gerufen, kreuzige ihn, also zumindest Teile derselben Menge, ob das jetzt alle, ne, ist ja die Frage, aber auf alle Fälle, sie haben ihn verworfen. Und dann ist Jesus aber am frühen Morgen des Ostertages auferstanden. Und da hat er die wahre Hilfe gebracht. Nämlich unsere Rechtfertigung. Also, er ist um unsere Sühne willen gestorben, sagt Paulus in Römer 4, und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Und erst dadurch, dass Jesus auch wieder auferstanden ist, weiß ich, dass ich einen Anspruch auf diese Hilfe habe. Weil Gott nämlich da auch Jesus insofern geholfen hat, dass er gesagt hat, du bist ja unschuldig gestorben, darum war dein Tod rechtswidrig. Denn es darf nur der sterben, der auch gesündigt hat. Und du hast nicht gesündigt, also raus mit dir. Und das ist diese Hilfe früh am Morgen, an die ich mich auch jeden Morgen erinnern darf, aber natürlich ganz besonders an Ostern. Gottes Hilfe früh am Morgen, übrigens der vergangene Sonntag war Laetare, ist ein kleines Ostern. Mittendrin denkt man schon mal an die Auferstehung. Deswegen ist das der Wochenspruch auch, das Weizenkorn, das in die Erde fällt, dann aber halt wieder groß rauskommt und viel Frucht bringt. Gottes Hilfe früh am Morgen. Und zwar wisst ihr ja, dass wir gerne, man sagt sie zumindest gerne, die dunkelste Stunde ist kurz vor dem Sonnenaufgang. Also da, wo die Sonne noch nicht über den Horizont scheint. Und zwar deswegen ist es dann am dunkelsten, sagt man gerne, weil dann die Nacht halt am längsten dunkel war. Und das ist dann oft auch der Punkt, an dem man aufgeben möchte. Also, dass ich sage, ich sehe Gottes Hilfe einfach nicht. Ich lasse es jetzt. Und das ist das, was der Teufel immer wieder versucht. Das hatten wir auch, ich glaube, bei Psalm 44 war es. Aber auf alle Fälle einer der Korach-Psalmen. Dass Gott es nutzen will, dass wir, es war 44, dass der Teufel will es nutzen, dass wir Gottes Hilfe nicht sehen, mitunter, weil er widersteht und manchmal, weil sich Gott also auch die Zeit lässt und alles Mögliche, um uns davon abzubringen, auf Gott zu vertrauen. Und dann zu sagen, nein, ich vertraue darauf, dass Gottes Hilfe doch kommt. Und das mache ich auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich an ihm festhalten. Und zwar auf dem, ich bekenne das Wort, das Gott ausgesprochen hat über meine Situation, also irgendwas, was ich in der Bibel gelesen habe oder bei dem Bibelabend oder Predigt oder was auch immer gehört habe. was Gott mir gezeigt hat, das gilt für deine Situation. Und dann so ganz allgemeine Sachen, zum Beispiel, ich bin getauft. Das bedeutet nämlich, der Teufel hat offiziell keinen Zugriff mehr auf mich. Nur da, wo ich mich von dem wegbewege. Und auch das Abendmahl, weil ich dann Gott auf meiner Seite habe. Weil ich sein Wohlgefallen habe, weil ich Tischgemeinschaft mit ihm habe und er deswegen mir helfen muss, weil ich die Sündenvergebung dadurch habe und weil mir alles, was mir der Teufel gestohlen hat, jetzt auch wieder erstattet werden muss. Das sind so vier Grundaspekte, die ich beim Abendmahl aktuell sehr gerne mag. Gibt noch viel mehr, aber genau. Gott hilft ihr früh am Morgen. Auch wenn es nicht so aussieht, ich halte daran fest und halte es dem Teufel entgegen, denn Jakobus sagt zum Beispiel, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. So, Vers 7. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Die Heiden sind alle Völker. Alles vergeht. Ihr kennt das von Luther, nicht von Luther, von Paul Gerhardt aus Die grüne Sonne. Alles vergeht, Gott aber steht. Ohne alles Wanken, seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Wort und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, machen uns zeitlich und ewig gesund. Um die ganze Strophe noch zu haben. Also, es vergeht zwar alles, aber Paulus sagt das ja auch, 2. Korinther 4, Vers 18, alles, was wir sehen können, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Was natürlich zum Teil blöd ist, weil wenn mir das jetzt so gefällt, wie die Situation ist, dann kann ich wissen, es ist trotzdem der Vergänglichkeit unterworfen. Soll mich demütig machen vor Gott, dass ich weiß, okay, das ist alles von Gott. Aber auch demütig, wenn ich in anderen Problemen bin, dass ich dann eben sage, ja, ach, ich weiß ja, dass es mal vergeht. Es ist alles der Vergänglichkeit unterworfen, ist super bei Problemen, sich das zu sagen. 2. Korinther 4, Vers 18, das ist der Vergänglichkeit unterworfen. Weil ich dann weiß, Gott ist ewig, sein Wort ist ewig und sein Wort setzt sich durch, wenn ich daran festhalte. Anstatt mich zu fürchten. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hört, das ist auch nochmal so richtig interessant. Es gibt es ja ganz am Ende der Offenbarung, dass Himmel und Erde fliehen vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Also, alles vergeht und zwar wirklich so, dass es wegläuft. Fliehen ist ja wirklich so schnell, wie es geht. Und dann schafft Gott den neuen Himmel und die neue Erde. Aber eben auch mal wirklich, alles vergeht. Vers 8, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Sela. Das Sela ist ja dieses Zwischenspiel, das heißt, das wäre jetzt etwas, worüber man noch viel, viel länger nachdenken könnte, lasse ich jetzt, aber ich gehe trotzdem natürlich auf Sachen ein. Herr ist der Name Gottes. Also Jahwe, Jehova, wie auch immer. Auf alle Fälle, der Gott, der mir ist, was ich brauche. Ich bin, der ich bin. Ich bin für dich das, was du brauchst. Ganz besonders dann halt die Erlösernamen Gottes oder auch Jesu, ich bin Worte und alles andere auch noch dazu. Und natürlich der Herr Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen. Also, Zavar ist das Heer, das kann das Heer Israels sein, es kann das Sternenheer sein am Himmel, so wird das auch so genannt, oder halt auch die Engelheere. Und das eben auch nochmal, wenn ich mir so bewusst bin, wie Elisa, ich habe ja die himmlischen Heerscharen auf meiner Seite, und noch schöner, Elisa war nur Knecht Gottes. Also auch wir sind Knecht Gottes, aber wir haben halt den höheren Stand als Braut Jesu oder halt auch als Söhne Gottes, haben wir die Autorität in Jesu Namen auch die Engel, die Heerscharen zu befehligen. Weil sie auf unseren Befehl auch horchen, weil sie auf das Wort Gottes hören, das aus unserem Mund auch gehen kann. Und das zu wissen, ist schon mal nicht verkehrt. Das lässt einen schon mal ganz anders sich hinsetzen und alles Mögliche. Ich habe als Sohn Gottes die Autorität, die himmlischen Heerscharen zu befehligen. Das Problem ist bloß, wenn ich dann halt plötzlich wieder was Gegenteiliges sage, dann sagen sie, oh nee, dann gut doch nicht, dann machen wir nicht weiter. Und deswegen will der Teufel uns auch immer wieder davon abbringen, dass wir das halt sagen. Und dann noch, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Nochmal ganz interessant, es ist hier nicht Israels, sondern Jakobs. Also der Betrüger, der versucht hat, sich alles auf seine eigene Kraft und seine eigene List und so weiter zu erschleichen. der Gott, der diesem Betrüger treu war und gesagt hat, ich segne dich trotzdem. Und wenn da Israel stünde, dann müsste ich mir sagen, ja, ich bin so oft eher ein Jakob. Und dann sagt Gott aber, ich bin der Gott Jakobs. Ich bin der Gott, der sich sogar zum Betrüger stellt. Zu dem, der meint, er müsse sich durch seine eigene Kraft versorgen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ich verlasse mich auf Gottes Kraft. Und darum ist er mein Schutz. Ich stelle mich in ihn hinein und verlasse mich nicht mehr auf mich. Vers 9, kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Typische Reaktion eines westlichen Christen, können wir bitte diese Verse rausstreichen. Gott ist doch friedlich. Oder wir hatten das vor schon über 20 Jahren, diesen Spruch von der EKD, Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. Und dann hat unser Gemeindepastor, also bei mir zu Hause, dann gesagt, klingt schön. Und dann hat er uns aber mal ausgelegt, wie Augustinus das sagt, was ein gerechter Krieg ist. Hat dann gezeigt, okay, also das ist dann nicht unbedingt der Krieg, der dann zu dem Zeitpunkt dran war. Es muss nicht unbedingt ein gerechter Krieg sein, aber auf alle Fälle, es gibt gerechte Kriege. Und Gott steuert die Kriege in aller Welt. Und zwar kann man dann wirklich sagen, okay, also wenn ein Krieg da ist, ist er von Gott gesteuert. Gott ist derjenige, der den Krieg beenden kann und der ihn anfangen kann. Warum soll ich mich also nicht auf ihn verlassen? Und tatsächlich an dem Punkt auch wieder zu sagen, okay, ich kann ruhig sein. Selbst wenn mich durch irgendwelche wirtschaftliche Krisen trifft, was dieser Krieg auf der anderen Seite der Welt macht, aber ich darf mich eben wieder komplett auf Gott verlassen. Er steuert die Kriege und es ist nicht so, dass Gott sagt, ich fange jetzt da einen Krieg an. Also ne, das klingt ja schon mal erstmal ein bisschen komisch, ne, aber es steht ja hier gewissermaßen so. Er sagt nicht, ich fange einen Krieg an und dann sagt er, da habe ich ja meine Leute dort, ja, die sind jetzt blöd, was mache ich jetzt? Sondern Gott hat beim Planen schon im Hinterkopf gehabt, und dann haben die und die Leute plötzlich blödere Situationen. Aber wenn sie sich auf mich verlassen, dann helfe ich ihnen daraus. Wollt ihr den Vers nochmal haben, oder wie? Oder, okay, naja, dann, aber, also, er steuert die Kriege in aller Welt, zerbricht Bogen, zerschlägt Spieße und verbrennt Wagen mit Feuer. Also, er kann wirklich alles kaputt machen, was mir im Weg steht. Aber dann weiß er auch, dass alles, dass er mich halt auch versorgt, während da auf der anderen Seite alles um mich herum blöd ist. Und darum sagt er dann, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich mag dieses Wort, seid stille. Das Schöne ist, still sein, das liegt einem hebräischen Wort zugrunde, das so viel heißt wie nimm die Hände weg. Also, Weihnachten, Kind kriegt ein Geschenk und kommt nach kurzer Zeit heulend angelaufen. Warum? Weil das Kind das Spielzeug schon in gewisser Weise kaputt gemacht hat. Papa muss ran. Und das Kind will oft dann aber irgendwie doch noch, und dann sagt der Papa, nimm die Hände weg, ich kümmere mich drum. Das ist dieses, nimm die Hände weg. Das ist das, was Jesus auch unter anderem meint, wenn er in Lukas 9,23 sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Also ich sage, ich mache es nicht mehr auf meine eigene Kraft. Ich mache es nicht mehr so, wie ich es verstehe. Ich mache es nicht mit meiner eigenen Armeskraft. Ich mache es nicht mehr so, dass ich das von meinen Gefühlen her kapieren kann, sondern ich nehme erstmal die Hände weg. Und dann sagt Gott aber oft, jetzt pack die Hände wieder dran, weil du dich auf mich verlässt. Oder wie bei Mose, der seinen Stab hinwerfen sollte, der wurde zur Schlange und dann sollte er die Schlange auch noch an einer genau falschen Stelle anpacken und hatte diesen Stab dann aber wieder, also er sollte seine Autorität loswerden, dafür steht der Hirtenstab unter anderem, hat ihn wieder neu anpacken sollen, aber auf eine Weise, wie er es vorher nicht gewohnt war, und dann hat er den Stab wieder bekommen und dann war es auf einmal der Stab Gottes. Und wenn ich jetzt sage, ich bin still, ich nehme meine Hände weg, weil ich nicht weiß, wie sich das Problem lösen soll. Und dann zeigt mir Gott auf irgendeine Art und Weise die Lösung des Problems oder sagt einfach bloß, und jetzt machst du das wieder. Jetzt nimmst du deine Hände wieder. Jetzt sind es aber nicht mehr deine Hände, sind jetzt meine Hände. Warum? Weil du das tust, was ich dir in meinem Wort geboten habe. Und dann ist das auf einmal Gottes Hand, die halt so viel bewirken kann. Wenn ich weiß, das ist gar nicht mehr, also es ist zwar gewissermaßen eben noch meine Hand, aber sie dient jetzt Gott und sie ist jetzt Gottes Hand und Gottes Hand kann viel, viel mehr anrichten als ich. Und wieder so etwas, wenn ich mir dessen bewusst bin, das bringt so einen großen, Frieden und alles Mögliche. Ich will der Höchste sein unter den Heiden. Ich bin der Höchste auf Erden übrigens, der Höchste. Der Höchste, es ist in 1. Mose 14 trifft Gott den Melchisedek oder Melchisedek. Der Diener ist Gottes des Höchsten. El Elyon. Also das ist einer der Namen, die von Gott schon bekannt waren. Also die wussten damals gewissermaßen, es gibt mehrere Götter, aber Gott bedeutete in dem Fall einfach erstmal, das ist so ein Mächtiger. Also der kann Dinge anstellen. Also auch die Dämonen sind Götter in dem Sinne. Aber sie wussten, El Elyon, das ist der höchste Gott. Das ist der, dem sich alle anderen Götter verneigen müssen. Das ist der Höchste. Über dem nichts anderes ist. Das ist der, der durch seinen Tod und Auferstehung, also Tod, oder ganz runter und Auferstehung, hoch erhoben ist und jetzt den Namen über alle Namen hat. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Und in diesem Namen müssen sich alle anderen Namen beugen. Ganz gleich, was mein Problem ist. Ich darf zu dem Problem sagen, Problem, gerne mit Namen benennen, so wie ich das halt benennen kann. Du musst dich im Namen Jesu beugen und jetzt hau ab. Das muss sich das Problem manchmal häufiger sagen lassen, also wie, ne, widersteht dem Teufel und so weiter. Und manchmal wird das Problem dann auch schlimmer, weil der Teufel weiß, wenn es schlimmer wird, sage ich manchmal, ach, es bringt doch nichts. Aber dann eben doch zu sagen, nein, er ist der Höchste. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, also selbst unter denen, die Gott nicht kennen. Und der Höchste allgemein auf Erden. Auf Erden kann tatsächlich bedeuten, die ganze Erde oder das hebräische Wort kann auch heißen im Land, also unter den fremden Völkern und in Israel. Oder bei uns jetzt geistlich übertragen, bei allen Nichtgläubigen und in der Gemeinde. Sagt Gott, ich bin der Höchste. Und deswegen noch einmal, der Herr Zebaoth ist mit uns. Immanuel. Der von der Jungfrau geboren ist. Um das nochmal an den Anfang zu bringen. Ist doch praktisch manchmal, dass man einfach solche Sachen, dass man raus in dem Haus. Genau, aber eben, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah, ein Musikstück, machen wir gleich mit dem letzten Lied. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und dass wir uns das mehr und mehr bewusst machen dürfen. Hilf du uns dabei, dass wir wirklich Anspruch darauf erheben, dass du da bist und dass deine Hilfe um uns ist. Stärke uns dabei und lass uns es jeden Tag aufs Neue erleben. Mehr und mehr. Amen.